Für Funktionen f, die auf einer Teilmenge der komplexen Zahlen definiert sind und komplexe Werte haben, kennen wir jetzt den Begriff der komplexen Ableitung. In der heutigen zweiten Vorlesung wollen wir uns nochmal genauer angucken, was die komplexe Ableitung mit den bekannten partiellen Ableitungen zu tun hat. Wir sind in Abschnitt 22.2 auf Seite 15, die Überschrift Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Gucken wir uns die Situation an. Wir haben unsere offene Menge U in C. Die Punkte Z aus U bezeichnen wir in der üblichen Weise als x plus y. Des Weiteren haben wir eine Funktion f von U nach C und schreiben f von Z als f von x plus y und zerlegen f in Real- und Imaginärteil, also f von z ist u an der Stelle x, y plus iv an der Stelle x, y. Auf Seite 15 Mitte werden die partiellen Ableitungen von den Funktionen u und v nochmal kurz eingeführt. U mit Index x bedeutet die partielle Ableitung von u nach der Variablen x. Das heißt, y wird festgehalten und man differenziert u als Funktion der allen reellen veränderlichen x. Entsprechend u Index y als Abkürzung für die partielle Ableitung von u nach der zweiten veränderlichen. Dann haben wir noch vx, vy und wollen jetzt gucken, was hat das Konzept der partiellen Ableitungen mit der komplexen Ableitung zu tun. Auf den ersten Blick sehr wenig. Das ist auf der Seite 15 unten nochmal aufgeschrieben. Unser ja, Gegenbeispiel wäre vielleicht das falsche Wort. Die Funktion f von z gleich z quer. Da haben wir gesagt, die ist sehr einfach, sehr überschaubar. Man kann sie reell partiell differenzieren, aber sie ist nicht komplex differenzierbar. Ja, wenn Sie angucken, was da passiert, die partiellen Ableitungen ux bis hin zu vy sind alle entweder 1, 0 oder minus 1. Die kann man ohne Schwierigkeiten ausrechnen. Unsere Rechnung vom letzten Mal zeigte aber, man kann nirgendwo diese Funktion komplex differenzieren. Also die Frage drängt sich auf, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der komplexen Ableitung und den reellen partiellen Ableitungen? Und die Idee, die sozusagen zur Lösung führt, die ist nicht ganz präzise ausgeführt. Das werden Sie im Folgenden merken, ist mehr eine heuristische Betrachtung. Der Beweis ist einigermaßen anspruchsvoll. Gucken wir uns die Idee an. Wir fassen unser f jetzt als Funktion von zwei reellen Veränderlichen auf. F geht also von der Teilmenge U des R2 in den R2. Die Differenzierbarkeit, die man kennt, ist die der reellen totalen Differenzierbarkeit, impliziert die partielle Differenzierbarkeit der Komponentenfunktionen U und V. Das Wort Komponentenfunktionen meint, da wir jetzt R2-wertig argumentieren wollen, schreiben wir wie in der Seite 16 in der Mitte aufgeschrieben f von z als f von x und y und schreiben das Ergebnis als Spaltenvektor. Der erste Eintrag der Spaltenvektors ist der Realteil uxy, der zweite Eintrag vxy, die Zahl vxy und das ist jetzt ein Vektor in R2. Dann fixieren wir unsere Stelle z0 und schreiben z0 auch jetzt bewusst als Vektor, Spaltenvektor x0, y0. Dann, ja, Rückgriff, Kapitel 17.2, da geht es um die Entwicklung einer Funktion von mehreren reellen Veränderlichen. Was kann man tun? Man möchte f an der Stelle z0 entwickeln. Vorletzte Zeile von Seite 16. F von z lässt sich schreiben als Startwert fz0. Plus, was tut man? Man berechnet die Jacobi-Matrix von f an der Stelle z0. In unserem Fall die 2x2-Matrix. In der ersten Zeile stehen die beiden partiellen Ableitungen von u. In der zweiten Zeile die beiden partiellen Ableitungen von v. Ausgerechnet wird alles an der Stelle z0. Und diese Matrix wird angewendet auf den Spaltenvektor mit den Einträgen x minus x0 und y minus y0. Das ist sozusagen der Term erster Ordnung und dann wird angedeutet plus und einige Pünktchen. Es kommen eben noch Terme höherer Ordnung bei dieser Entwicklung dazu, die uns aber nicht interessieren. So, dann gehen wir auf die Seite 17 und führen noch zwei Abkürzungen ein. Die partielle Ableitung von f, f unten x, das ist der Spaltenvektor mit den Einträgen ux und vx, entsprechend f unten y, die partielle Ableitung der Funktion f als Spaltenvektor uy, vy. Spaltenvektoren in R2 oder C. Und was wir jetzt tun, wir berechnen, was die letzte Darstellung auf Seite 16 unten in komplexer Schreibweise meint. Das heißt, wir rechnen einfach mal aus, was in dieser Formel auf Seite 16 unten steht. Ja, links f von z logischerweise gleich fz0, dann geht's los. Wir wenden die Matrix an auf den Spaltenvektor, also nach fz0 kommt partielle Ableitung von f nach xz0, dieser Spaltenvektor, multipliziert mit dem Skalar x minus x0, plus Spaltenvektor f partiell nach y abgeleitet an der Stelle z0 mal y minus y0 plus Terme höherer Ordnung. Also in der Mitte von Seite 17 ist nichts weiter passiert, außer man hat die Jacobi-Matrix angewendet auf den Spaltenvektor und ausgerechnet, was das ergibt. Dann ist blau eingerahmt eine Formel, die man beachten soll. Was steht da? Wir haben die Faktoren x minus x0 und y minus y0. Und diese beiden Faktoren kann man jetzt darstellen mithilfe der komplexen Zahlen z und z0, nämlich x minus x0 ist offensichtlich gleich innerhalb z minus z0 plus z minus z0 quer. Y minus y0 ist minus i halbe, Klammer auf, z minus z0 minus z minus z0 quer. Das ist einfach die Darstellung von Real- und Imaginärteil komplexer Zahlen durch die Zahl selbst mithilfe der Konjugation. Diese beiden Ergebnisse, die Darstellung von x minus x0 und y minus y0, die setzen wir jetzt ein in die Formel von Seite 17 Mitte. Das Ergebnis, die Rechnung auf Seite 18 oben. Fz steht immer links, der erste Term rechts, fz0. So, und dann kommt des Weiteren ein halb fxz0 mal z minus z0 plus z minus z0 quer. Jetzt stellen wir uns einfach vor, fxz0 war ja als Vektor in R2 zu lesen. Das ist jetzt natürlich auch eine komplexe Zahl. Das heißt, wir multiplizieren die komplexe Zahl, ein halb fxz0, mit dem, was in der Klammer dahinter steht. Komplex multipliziert in c natürlich. Dann geht es weiter. Vom zweiten Term bekommen wir minus i halbe. Komplexe Zahl fy, partiell nach y abgeleitet an der Stelle z0, mal z minus z0 minus z minus z0 quer, plus Terme höherer Ordnung. Dann sortieren wir das Ganze, indem wir Vorfaktoren z minus z0 und z minus z0 quer ausklammern. Und das ergibt die Formel mit der Nummer 1, also insgesamt die Darstellung f von z ist gleich fz0 plus ein halb komplexe Zahl fxz0 minus i fyz0 mal komplexe Zahl z minus z0 plus ein halb fxz0 plus i fyz0 mal z minus z0 quer plus Terme höherer Ordnung. Wir haben also jetzt eine Entwicklung von fz komplex geschrieben. Die beginnt mit dem Funktionswert an der Stelle. Dann kommt die Potenz z minus z0 mit einem Vorfaktor. Dann kommt z minus z0 quer mit einem anderen Vorfaktor plus eben Terme höherer Ordnung, die uns nicht weiter interessieren. Das Ganze war gerechnet unter der Voraussetzung, dass f reell differenzierbar ist, dass wir also die Jacobi-Matrix überhaupt hinschreiben konnten. Jetzt nehmen wir weiter an, unser f ist komplex differenzierbar an der Stelle z0. Wenn wir das annehmen, dann sollte genauso wie im Reellen eine Entwicklung möglich sein, jetzt direkt in komplexer Form, die vorletzte Zeile von Seite 18. F von z ist gleich fz0 plus komplexe Ableitung von f an der Stelle z0 mal z minus z0 plus Terme höherer Ordnung. Jetzt haben wir zwei Entwicklungen, nämlich die Entwicklung 1, die auch eine komplexe Darstellung hat, und in der vorletzten Zeile die Entwicklung, die sich direkt aus der komplexen Differenzierbarkeit ergibt, haben wir nicht bewiesen, aber es liegt nahe. Ähnlich wie für Funktionen einer reellen Veränderlichen. Wir vergleichen die beiden Entwicklungen. Vergleichen heißt, man schaut, welche Vorfaktoren stehen jeweils vor z minus z0 und z minus z0 quer. Wenn man das vergleicht, dann ist man auf der Seite 19 oben bei den Gleichungen 2 und 3. Vergleich ergibt 1 halb fx z0 minus i fy z0. Muss die komplexe Ableitung sein, Übereinstimmung der Vorfaktoren vor z minus z0. Ja, in der Darstellung 1 hat man einen Vorfaktor bei z minus z0 quer. In der Entwicklung auf der Seite 18 unten, in der vorletzten Zeile, taucht z minus z0 quer aber gar nicht auf. Das bedeutet, die Formel Nummer 3 gilt. Es gilt f partiell nach x abgeleitet an der Stelle z0. Plus i f an der Stelle an der Stelle z0 nach y partiell abgeleitet muss verschwinden. Diese Formeln auf der Seite 19 oben, die bilden sozusagen den Schlüssel für die folgenden Überlegungen. Zum einen, wie kann man das interpretieren? Die Formel Nummer 2. Was hat man da gemacht? Da hat man die komplexe Ableitung f' z0 ausgedrückt in Termen der reellen partiellen Ableitungen von f. Also hier nicht verwirrt sein. F hat Werte in der Menge der komplexen Zahlen, hängt von zwei reellen Veränderlichen ab. Ich kann also partiell differenzieren und das Ergebnis ist jeweils eine reelle Zahl. Und in der Formel 2 steht, wie sich die komplexe Ableitung über die beiden partiellen Ableitungen von f nach den Variablen x und y berechnet. Die Nummer 3 ist eine Relation, die sich ergibt, wenn wir eben annehmen, dass f komplex differenzierbar ist. Die Nummer 3 sagt dann, ein gewisses Gemisch von reellen partiellen Ableitungen der Funktion f muss verschwinden. Das heißt, 3 ist so eine Art Zusatzbedingung, die im Falle der komplexen Differenzierbarkeit erfüllt sein muss. Im Falle der rein reellen Differenzierbarkeit von f gilt die Nummer 3 offensichtlich nicht. Und diese Zusatzbedingung, die sozusagen die reelle Differenzierbarkeit erweitert zur komplexen Differenzierbarkeit, das Verschwinden des Vorfaktors vor z minus z0 quer, sprich die Gleichung Nummer 3, das ist die sogenannte Differentialgleichung von Cauchy-Riemann in der komplexen Schreibweise. Wenn man es reell hinschreibt, für real und Imaginärteil von f, dann ergeben sich natürlich zwei Gleichungen und von daher spricht man von den Differentialgleichungen von Cauchy und Riemann. Die Umformulierung passiert auf der Seite 20, die Umformulierung der Gleichung Nummer 3. Zur Erinnerung, f partiell nach x abgeleitet, das ist ja offensichtlich u nach partiell nach x abgeleitet plus i mal v partiell nach x abgeleitet. Entsprechendes gilt für die partielle Ableitung von f nach y. U und V zur Erinnerung, Real- und Imaginärteil von f. Ja, was haben wir da, wenn wir diese Mixtur hinschreiben, die in der Gleichung 3 auftaucht, nämlich fx plus ify, die obigen Zusammenhänge einsetzen, die auf der Seite 20 stehen, Die Formel für die partiellen Ableitungen von f in Termen der partiellen Ableitung von u und v, dann sieht man fx plus ify ist ux minus vy plus i mal vx plus uy. Und wenn fx plus ify verschwinden muss, dann haben wir insgesamt die rot eingerahmten Cauchy-Differentialgleichungen bewiesen. Die sind auf der Seite 20 mit Stern markiert. Die sind äquivalent zur Gleichung 3 und die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen lauten ux gleich vy, uy gleich minus vx. In Worten, der Realteil nach der ersten Variablen abgeleitet ist gleich Imaginärteil nach der zweiten Variablen abgeleitet. Leitet man den Realteil nach der zweiten Veränderlichen ab, dann ist das minus Imaginärteil nach der ersten Veränderlichen differenziert. Das Ganze ist eine heuristische Belegung. Wir haben ja nichts bewiesen. Wir haben nur mal so getan, als ob. Wir haben die Funktion reell und komplex entwickelt und verglichen, welche Vorfaktoren vor den einzelnen Termen stehen. Wir unterstellen mal, dass man es beweisen kann und formulieren einen Satz, den Satz 22, 2.1. Der stellt Folgendes fest. Gegebene offene Teilmenge U in C und ein Z0 in dieser Menge. Für eine Funktion f von U nach C sind dann äquivalent die Aussagen 1 und 2. Die komplexe Ableitung f'z0 existiert als Aussage 1, Aussage 2. Man kann die Funktion f als Funktion von R2 nach R2 im Punkt Z0 total differenzieren. Die Jacobi-Matrix existiert also und die partiellen Ableitungen erfüllen die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen. Mit anderen Worten, komplexe Ableitung bedeutet reelle Differenzierbarkeit plus Zusatzbedingungen, nämlich Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen. Und im Falle der Funktion z geht über in z quer, sind eben gerade die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen nicht erfüllt. Auf der Seite 21 unten ist das Prinzip nochmal explizit formuliert. Wenn man die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen auf der offenen Menge U hat, dann weiß man, die Funktion f ist auf dieser Menge U holomorph. Die Anwendungen der Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen liegen natürlich auf der Hand. Eine simple Anwendung ist einfach, die Holomorphie von Funktionen zu prüfen. Auf Seite 22 finden Sie als erstes Beispiel die Funktion f von z gleich z² plus i mal z, z-Element aus der Menge der komplexen Zahlen. Da braucht man nicht viel zu überlegen. Die Rechenregeln würden direkt ergeben, dass f holomorph ist. Da geht es aber jetzt nicht drum. Eine Alternative ist einfach mal mithilfe der Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen das zu prüfen. Das bedeutet, man muss erstmal Real- und Imaginärteil von f ausrechnen. Das sehen Sie auf der Seite 22 unten in blau aufgeschrieben. Der Realteil u von f ist die Funktion uxy, x² minus y² minus y. Der Imaginärteil, die Funktion v ist vxy ist x plus 2xy. So, und die partiellen Ableitungen, die sind auf der Seite 22 unten beginnend in rot aufgeschrieben. Ux ist 2 mal x, vy ist 2 mal x, passt also. Auf Seite 23 geht es weiter. In der ersten Zeile steht die partielle Ableitung des Realteils, also uy, das ist minus 2y minus 1. Der Imaginärteil nach x abgeleitet liefert dasselbe. Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen gelten. Das heißt, wir haben jetzt auf nicht einfacherem Weg, aber anders gezeigt, dass unsere Funktion holomorph ist. Nummer 2 auf Seite 23, unser altes Gegenbeispiel. Das muss ich jetzt nicht mehr kommentieren. Gucken Sie sich es nochmal an. Da wird eben nochmal hingeschrieben, dass für die Funktion f von z geht über in z quer, die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen eben nicht erfüllt sind. Interessanter ist das letzte Beispiel. Schlagwort Funktionen mit nur reellen Werten. Können die holomorph sein? Außer konstante Funktionen. Ein schönes Beispiel. Sie sollten vielleicht selber mal andere Beispiele sich überlegen und gucken, was da passiert. Wir betrachten mal die Funktion f von z gleich Imaginärteil von z. Wenn wir z schreiben als x plus iy, dann ist die Funktion f von z gleich y. Das heißt, der Imaginärteil, die Funktion v, verschwindet und der Realteil, die Funktion u, ist die Funktion uxy gleich y. Leiten Sie ab, dann ist vx gleich 0, uy ist aber 1, v nach y differenziert ergibt 0 und das ist natürlich gleich der Ableitung von u nach x. Mit anderen Worten, was passiert hier? Die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen sind offensichtlich verletzt. Das heißt, es deutet darauf hin, dass für Funktionen mit reellen Werten die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen automatisch nur dann erfüllt sind, wenn f eine konstante Funktion ist, und das sollten Sie sich in Ruhe mal überlegen. Also das Beispiel 3 auf der Seite 23 unten, das deutet in eine etwas allgemeinere Richtung, dass also Funktionen, die auf einer Teilmenge von komplexen Zahlen erklärt sind, aber entweder nur rein reelle oder rein imaginäre Werte haben, mehr oder weniger konstant sind. Meine Empfehlung: Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen werden uns auch in den folgenden Vorlesungen verfolgen. Schauen Sie sich die Aussagen des relativ kurzen Abschnittes 2 der Vorlesung an. Gehen Sie nochmal durch alle Argumente durch und versuchen Sie vor allen Dingen mal selbst Beispiele zu rechnen. Und was auch hilfreich ist, sich den letzten Punkt auf Seite 23 unten, das Beispiel 3, mal etwas allgemeiner zu überlegen. Einfach mal den Fall zu betrachten, wir haben eine Funktion f von der Menge u in den komplexen Zahlen u offen nach r, kann die holomorph sein? Oder was passiert, wenn sie holomorph ist? Was kann man dann über die Funktion f aussagen? Das ist eine Empfehlung, sich mit diesen Dingen mal über die Vorlesung hinausgehend zu beschäftigen. Eine Empfehlung, die auch ganz hilfreich ist für die entsprechende Übung.